SRF 2 Kultur.
Text. Mein Name ist Sven Arnert. Wer möchte schon in einem Bus sitzen, der nicht von einem Menschen gesteuert wird, geschweige denn in einem unbemannten Flugzeug? Unbemannte Systeme lösen bei uns Unbehagen, ja Angst aus. Auf militärischem Terrain werden automatisierte und robotische Systeme schon seit einiger Zeit eingesetzt und erfahren seit rund 10 Jahren einen sagenhaften Aufschwung. Die militärische Drohne ist fast täglich in den Medien und auch rollende Roboter für Aufklärungs- und Kampfmissionen werden zu wichtigen Akteuren zukünftiger Kriege erklärt. Was ist der Stand der Technik? Welche ethischen Probleme gehen mit einer Automatisierung des Krieges einher? Killer Robots und der automatisierte Krieg. Einblicke in Forschung und Praxis robotischer Militärfahrzeuge auf Schweizer Boden.
Bitte nehmen Sie Platz.
Also, wir befinden uns hier jetzt in einem Fahrzeug von General Dynamics MOVAG. Das ist über 10 Tonnen schwer, ein riesiges Ding. Vor uns zum Beispiel eine Windschutzscheibe mit 4 Scheibenwischern.
Unter humanitären Völkerrechtlern gibt es einen zynischen Spruch und der heißt, das humanitäre Völkerrecht kommt immer einen Krieg zu spät.
Robin Geis, Professor für Völkerrecht an der Universität Potsdam.
Auf dieses Fahrzeug wurde jetzt das Robotik-Kit von RUAG aufgebaut. Damit lässt sich jetzt dieses Fahrzeug einerseits bemannt und andererseits auch unbemannt manövrieren.
Wenn man geschichtlich zurückgeht, dann war es oft so, dass neue Waffensysteme schon erfunden waren, auch eingesetzt wurden und bis man sich dann völkerrechtlich darauf verständigen konnte, bestimmte Waffen ganz zu ächten oder jedenfalls zu reglementieren, das hat immer leider geschichtlich relativ lange gedauert, bis die Staaten dann dazu bereit waren.
Also das gab es bereits in den 1970er Jahren, besonders in den 1980er Jahren, sehr ambitionierte Pläne des Pentagons, sämtliche Waffensysteme zu robotisieren, also den Menschen immer mehr vom Schlachtfeld zu entfernen. Das hat natürlich nicht geklappt, weil die Technik noch nicht so weit war. Aber in den letzten 10 Jahren gab es da schon erhebliche Veränderungen und das hat hauptsächlich mit der Entwicklung von Computertechnik zu tun. Also die Computer sind leistungsfähiger geworden und das ermöglicht es dann auch autonome Waffensysteme zu bauen.
Armin Krishnan, Professor für Security Studies an der University of East Carolina, Autor des Buches Gezielte Tötung. Heute nun scheinen wir am Scheideweg zu stehen. Im Zeitalter asymmetrischer Kriege treffen technisch hochgerüstete Offensivstrategien auf die Techniken des Guerillakrieges. Mit Panzern und schweren Geschützen kann man Selbstmordkommandos nicht aufhalten. Militärstrategen bevorzugen daher robotisierte, autonome Systeme, die das Leben der eigenen Soldaten schützen helfen sollen.
In der Tat ist die Automatisierung des Krieges schon relativ weit fortgeschritten. Wir sprechen jetzt nicht nur über die Roboter, es gibt auch andere automatisierte Waffensysteme, die bereits im Einsatz sind. Ganz besonders Luftverteidigungssysteme sind hochgradig automatisiert und Raketenabwehrsysteme sind automatisiert. Wenn wir jetzt in den Cyberkrieg gehen, gibt es auch einen hohen Grad an Automatisierung, weil das sind Angriffe mit Lichtgeschwindigkeit und die menschlichen Entscheidungsmöglichkeiten werden immer mehr reduziert.
Sie können die Tür jetzt schließen.
Also, alle sind kristallisiert durch. Sie nehmen Pause raus.
Verstanden, Herr.
Pause raus.
Also die Maschine ist jetzt ohne irgendein Zutun, ist sie jetzt angelaufen und sie fährt tatsächlich weg. Das Steuerrad bewegt sich wie von Geisterhand.
Seit den letzten 10 Jahren ist das amerikanische Militär hauptsächlich mit Aufstandsbekämpfung befasst Und es hat sich herausgestellt, dass Roboter und automatisierte Waffensysteme in diesem Zusammenhang durchaus nützlich sind. Also ich habe die Beseitigung von Sprengfallen angeführt, aber auch die Bewaffnung von Drohnen für die gezielte Tötung ist auch ein sehr starker Trend seit 2002.
Wir wenden. Der Sensor dieses Autos ist eigentlich auf dem Dach angebracht. Und dann hat es auf den Seiten hat es auch Kameras, wo man dann eben auch die Seiten und auch nach hinten schauen kann. Und das sieht man dann hier auf einem Bildschirm. Wir haben jetzt gewendet, Präzisionsarbeit.
Für Armin Krishnan, Professor für Security Studies an der University of East Carolina, ist die Automatisierung von Waffen eine Art Ausweitung der Kampfzone, eine Verwischung von militärischer und ziviler Sphäre.
Es gibt in den USA bereits eine Debatte darüber, soll die Polizei jetzt mit Drohnen bewaffnet werden, beziehungsweise sollen die Drohnen bewaffnet werden mit nicht tödlichen Waffen und kann man das möglicherweise einsetzen, um das Volk politisch zu unterdrücken?
Man kann sich natürlich auch vorstellen, dass so ein Auto irgendwo in eine Stadt hineinfährt und da mit den Kameras halt eben die Situation aufnimmt. Für Transporte natürlich sehr gut geeignet, jetzt in dieser Größenordnung. Jetzt, es scheint so, wie er wieder einparkiert, wie wir Schweizer sagen, oder einparkt.
Es ist aus Sicht der Militärs fast unausweichlich, dass wir zu einer zunehmenden Autonomisierung der Systeme kommen. Moderne Militärs haben mit der vielen Datenmengen zu tun, dass menschliche Entscheidungen das Ganze in einer Form verzögern würden, die eben auch die Verteidigungsfähigkeit extrem herabsetzen würde. Und so ist man in einem quasi unausweichlichen Zyklus, der unausweichlich darauf hinläuft, diese Systeme zunehmend zu automatisieren.
Okay, super, merci.
Beim Aussteigen bitte darauf achten, dass Sie sehr hoch hinuntersteigen. Vielen Dank.
Während des Irakkrieges im Jahr 2003 wurden erstmals in großer Zahl Roboter zur Räumung von Seeminen und Landminen eingesetzt und weckte weltweit das Interesse der Streitkräfte. Aus Sicht des Pentagon waren die Erfahrungen mit Robotern und Drohnen in Afghanistan und im Irak positiv und ergo ausbaufähig. Das führte sogar dazu, dass die strategischen Planungen im Pentagon die Beschaffung klassischer bemannter Systeme wie Kampfflugzeuge, Panzer und schwere Kriegsschiffe grundsätzlich in Frage stellen.
Ja, es macht keinen Sinn mehr, viel Geld da reinzustecken. Also ich nehme an, dass man die nächsten 20 Jahre weiter bemannte Kampfflugzeuge benutzen wird, aber zu einem immer größeren Maße wird man diese Kampfflugzeuge umbauen, dass man sie sowohl bemannt als auch unbemannt fliegen lassen kann. Also es gibt dieses Joint Strike Fighter Projekt F-35 und es ist bereits absehbar, dass man die umbaut in Drohnen. Die haben halt immer noch einen Sitz, aber sie können auch ferngesteuert werden.
Sehr wahrscheinlich wird der Tarnkappenjäger F-35 das letzte bemannte Kampfflugzeug seiner Art sein, das in hohen Stückzahlen produziert wird. Spricht man in US Air Force Kreisen von Flugzeugen der nächsten Generation, dann in der Regel schon von unbemannten fliegenden Waffen und Überwachungsplattformen, die in autonom operierenden Schwärmen selbsttätig überwachen oder angreifen können. Robin Geis, Professor für internationales Völkerrecht an der Universität Potsdam.
Da sind uns die Vereinigten Staaten wieder einige Jahre voraus, während wir hier jetzt gerade quasi auf der Höhe der Drohnendebatte sind, die in den USA schon vor ein paar Jahren stattgefunden hat, immer noch stattfindet. Aber das große Thema dort sind jetzt in der Tat schon autonom agierende, Sie können die auch Roboter nennen, Systeme, die militärisch und wohlmöglich sogar für Offensivzwecke eingesetzt werden sollen. Also die Horrorvorstellung, dass Maschinen in der Tat dann Entscheidungen über Leben und Tod von Menschen treffen sollten.
Die meisten Militärs sehen derzeit die Drohnen oder andere autonome Systeme als legitimes Kampfmittel an und können die vehemente Kritik nicht in allen Punkten nachvollziehen. So wie Friedrich Wilhelm Kriesel. Er ist Berater des Vorstands beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Köln. Zuvor war er Kommandeur des Kommandos Strategische Aufklärung der Bundeswehr.
dass die gesamte Automatisierung oder Digitalisierung die Unterschiede zwischen Krieg und Frieden sozusagen verwischt, glaube ich eigentlich nicht. Nehmen wir uns das Beispiel des täglichen Autoverkehrs, das kann man 1:1 auch auf kriegerische Kampfhandlungen übertragen. Da ist aller Robotik zum Trotz ja immer noch der Geisteszustand und das Bewusstsein des Menschen oder des Soldaten ausschlaggebend.
Weltweit, nicht nur in den USA, wird zum Thema robotischer Waffensysteme geforscht. Die Palette reicht von hundeähnlichen Kletterrobotern über rollende Killerautomaten bis hin zu Allzwecksystemen, denen man derzeit mühsam das Laufen, Rollen und ein bescheidenes Maß an künstlicher Intelligenz beibringt. Zum Beispiel in der Schweiz. In Thun wird bei der Rüstungsfirma RUAG zum Thema unbemannte Landsysteme geforscht, dem rollenden Äquivalent zur Aufklärungs- und Kampfdrohne.
Und lassen wir doch den mal eine Runde ziehen.
Also so aus.
Ja, der große Moment. Also, du, wo ist die Integrationshalle?
Thun ist so eine kleinere Stadt mit rund 60.000 Einwohnern oder so. Es ist eine ausgesprochene Garnisonsstadt. Also hier hat es sehr viele Kasernen und Thun ist zusammen mit dem Militär eigentlich groß geworden. Hier gibt es eigentlich auch den größten Waffenplatz der Schweiz.
Jiří Paukert ist Pressesprecher des Schweizer Technologie- und Rüstungskonzerns RUAG. Ein Unternehmen, das mit einem vergleichsweise bescheidenen Umsatz von 1,1 Milliarden Franken Jahresumsatz mehr im Hintergrund der weltweiten Rüstungsbranche agiert, aber im Bereich autonomer Landfahrzeuge für Polizei und Militär immer mehr an Bedeutung gewinnt.
Also das Fahrzeug sollte zufahren. Hoffentlich klappt es.
Ja, hoffen wir auch.
Also wenn man nach Thun kommt, gehört der Anblick von Soldaten eigentlich zum Alltag.
Gleich neben der mehrere Stockwerke hohen Werkhalle, in der Kampfpanzer der Schweizer Armee general überholt werden, wartet das gepanzerte Unmanned Ground Vehicle Eagle 4 auf seinen Einsatz. RUAG entwickelt derzeit verschiedene autonome Waffensysteme für das Schweizer Heer und den internationalen Markt. Die neueste Entwicklung ist eine Art Bausatz, der praktisch in jedes Militär- oder Zivilfahrzeug eingesetzt werden kann.
Das Fahrzeug selber ist gebaut von der Firma General Dynamics.
Ferdinand Zoller ist Business Development Manager für Unmanned Ground Vehicles bei RUAG. Der weißhaarige Münchner hat alles im Blick und koordiniert eine Truppe von Helfern, die bei der Probefahrt das Gefährt eskortieren, ausgestattet mit Sprechfunkgeräten. Der Eagle 4, ein bulliges, in Wüstentarnung bemaltes Fahrzeug, ist über 5 Meter lang, 2 Meter breit und fast 2,5 Meter hoch. 10 Meter vom Eagle 4 entfernt steht der beigefarbene Container mit der Steuerzentrale. Im Inneren des Containers sieht es aus wie in einem schlichten, von Neonröhren beleuchteten Bauleitungsbüro. Die Steuereinheit wirkt ein wenig wie ein Autosimulator im Spielsalon.
Sie spielen quasi den Fahrer, der in dem Moment umgeschaltet hat, out Automatik. Wir fahren ganz normal. Sie würden jetzt aussteigen. Sie würden sich jetzt hinter einer Deckung verstecken und würden eine Weste anziehen. Von dieser Weste klappen Sie ein Display herunter. Und dieses Display sind die Augen Ihres Fahrzeugs. Und Sie starten über dieses Panel, das Sie haben, das Fahrzeug und fahren damit. Sie fahren bis zu einer Position, ca. 500, 600 Meter vor sich hin, schauen dort, lassen mit dem Aufklärungskopf, der sich da oben befindet, schauen die Gegend an.
Simuliert wird eine Patrouillenfahrt durch eine kleine Stadt. Vielleicht irgendwo in Afghanistan oder in Afrika.
Wir haben das Glück, bei der Firma Ruhr Container zu fertigen.
Ich möchte Ihnen hier mal kurz den Aufbau vorstellen. Vor sich sehen Sie das Lenkrad, das sich bei Ihnen gedreht hat, genauso wie der Mann hier es gedreht hat. Sie sehen entlang, wenn Sie in einem schmalen Gang fahren, dass Sie links und rechts nicht anstoßen. Dann haben Sie noch Halbseitenkameras, die Ihnen verschiedene Informationen geben und die ist jetzt gerade nach hinten geschaltet. Das ist die Rückkamera, die wir hier haben.
Es ist die gewohnte Optik einer Überwachungszentrale. Der Bildausschnitt flimmert ein wenig und ist mit Zeichen- und Zahlenkoordinaten überlagert.
Jetzt können wir hineinzoomen und Sie müssen eine Entscheidung fällen als Einsetzender oder als Fahrer dieses Fahrzeugs. Fahre ich jetzt da vorne nach links rum oder nach rechts rum? Dann können Sie Ihren oberen Kameraden fragen, du zoom mal in die Position A23. Da hätte ich gerne klare Informationen. Was Sie jetzt hier sehen, ist ein Infrarotbild und Sie können auch eine Tagesnormalkamera einschalten. Und Sie müssen sich ja vorstellen, die Daten kommen von dem Aufklärungskopf, der sich da draußen auf dem Fahrzeug befindet, hierher.
Die hier ausgestellte Hardware wirkt eher schlicht, weniger aufwendig als zum Beispiel in einer Drohnensteuerzentrale der US Air Force. Entscheidend ist die Steuersoftware, denn die ist in Zeiten professioneller Hacker immer eine potenzielle Schwachstelle.
Was die Software betrifft, ist sie in unserem eigenen Besitz und stammt aus unserer eigenen Feder. Was das Betriebssystem betrifft, haben wir uns für diesen oberen Teil für eine kleinere Firma, ich glaube, sie heißt Microsoft, entschieden.
Viele Sicherheitsexperten sehen darin die Gefahr, dass diese handelsübliche und weit verbreitete Software entsprechend leicht geknackt werden kann. Sogar die Atom-U-Boote der britischen Marine sind mit Microsoft-Software ausgestattet. Könnte man nicht einen Eagle 4 einfach mit einem Störsender manipulieren und in die Gegenrichtung lenken?
Wie kommen diese Daten hierher? Nämlich per Funk. Funk ist, wie wir kennen, abhörbar oder beeinflussbar. Aber was das Abhören betrifft, ist es sehr schwer, wenn er diese Daten wieder entziffern möchte, sodass er damit was tun kann. Also was Sie hier sehen, sind klassische Rechner und klassische Computersysteme.
Und wenn der Eagle 4 einmal Fehler macht und Amok fährt? Die Zulassungsbedingungen für das 10 Tonnen schwere Gerät seien sehr streng, versichert Zoller. Man wolle ja keine Kinder damit totfahren, ergänzt er diskret.
Dann fühlen Sie sich als Hersteller überhaupt nicht wohl und Sie werden alle Rechtsanwälte der Welt haben, die Sie dann hinterher an den Tisch zerren, um zu sagen, warum haben Sie es nicht ordentlich, stabil und sauber gemacht.
Die Angst vor dem Kontrollverlust, rechtlich wie technisch, begleitet die Debatte um autonome Systeme. Völkerrechtlich spielt es zunächst einmal keine Rolle, ob ein Flugzeug oder ein Panzer bemannt oder unbemannt ist oder ob ein Mensch Ziele auswählt oder ein Computer. Entscheidend ist, dass Waffensysteme zwischen legitimen und illegitimen Zielen unterscheiden können, dass der Waffeneinsatz verhältnismäßig ist und dass keine völkerrechtlich verbotenen Waffen oder Taktiken verwendet werden. Robin Geis, Professor für Völkerrecht an der Universität Potsdam.
In der Charta der Vereinten Nationen steht drin, dass Staaten das naturgegebene Recht auf Selbstverteidigung haben, und zwar immer dann, wenn sie mit einem bewaffneten Angriff eines anderen Staates konfrontiert sind. Das ist die Schwelle.
Heute aber gibt es so gut wie keine Armeen mehr, die an der Staatsgrenze aufmarschieren, bereit zur Invasion. Einmarschieren, Demokratie und Frieden bringen und dann wieder Abzug, so läuft es nicht. Der US-amerikanische Krieg gegen den Terror ist vielmehr ein diffuser Dauerzustand, der neue Techniken hervorgebracht hat und nun eigentlich neue Spielregeln erfordert.
Wenn gar keine Eigengefährdung mehr da ist, wenn wir Drohnen oder andere ferngesteuerte Systeme irgendwie einsetzen, dann wird es doch auch immer schwerer zu rechtfertigen, warum man das Gegenüber direkt töten können dürfen sollte. Also je mehr die Technologie es ermöglicht, sich selbst aus der Risikozone zurückzuziehen, je risikofreier uns die Technologie ein Vorgehen ermöglicht, desto höher müssen dann aber auch die rechtlichen Schutzstandards wieder werden.
Nach Ansicht von Kritikern müssten diese auch den rechtlichen Rahmen des militärisch geschulten Joystick-Bedieners neu definieren. Ex-General Friedrich Kriesel sieht das anders.
Insofern könnten automatisierte Systeme mit diesem Argument fertig werden, weil ich nicht mehr eigene Menschenleben riskiere. Dass dadurch die Hemmschwelle sinkt oder dass ich jetzt unterstelle, derjenige, der hinten am Joystick sitzt und diese automatischen Systeme lenkt, dass der irgendwann ein Computerspiel nicht mehr von der Wirklichkeit unterscheiden kann. Das ist theoretisch möglich, aber das hängt natürlich wieder davon ab, wen ich hinter ein solches Gerät setze, an den Joystick, wie der Mann ausgebildet ist und welches politisch-moralische Fundament er hat.
Autonome Systeme, die sich selbsttätig aktivieren, gibt es bereits. Das lernfähige, ethisch abgefederte und human agierende Kampfsystem hingegen ist bislang eine Wunschutopie vieler Militärs und Politiker. Doch die Erfahrung zeigt, wenn tödliche Waffen einmal einsatzbereit sind, werden sie auch eingesetzt. In diese Richtung argumentiert Jan van Aken, außenpolitischer Sprecher der im Deutschen Bundestag vertretenen Fraktion Die Linke.
Die künstliche Intelligenz versucht irgendwie seit, ich weiß nicht wie viel, 60 Jahren Maschinen zu bauen, die halbwegs denken können, daran sind sie gescheitert. Und wenn schon heute, wo noch Soldaten auf den Knopf drücken, da ganz oft nicht mehr unterschieden werden kann zwischen Zivilisten und Soldaten, dass es diese sogenannten Kollateralschäden gibt, obwohl Menschen in the loop sind. Und wie bitte sehr soll denn ein vollautonomes System da eine Ethik entwickeln und sagen können, oh, das ist eine Hochzeitsgesellschaft, oh, das ist ein Treffen von Terroristen oder wie auch immer man sie nennt, da glaubt doch keiner selber dran.
Die Vision einer Technologie, die Mensch und Maschine versöhnen, vereinen und zu synchronisieren versucht, geistert seit Jahrzehnten durch die Welt der Forschung. Manche Robotikforscher sind sogar der Überzeugung, dass richtig programmierte Roboter oder autonome Systeme wesentlich strikter ethische Regeln befolgen können als menschliche Kämpfer. Roboter, so wird argumentiert, seien schließlich nicht Teil der militärischen Tradition und können deshalb bei ethischen Entscheidungen oder Dilemmata eine juristisch-ethische Argumentation logisch strukturiert abarbeiten. Es werden aber vermutlich noch Jahrzehnte vergehen, bis ein lernender Roboter in der Lage sein wird, Gefühle und Logik in Balance zu bringen. In dieser Grauzone zwischen spektakulären Wissenschaftsmeldungen, verwegenen Visionen maschineller Kriegskontrolle und den Bedenken der Pazifisten steht das Völkerrecht ein wenig auf verlorenem Posten, meint Robin Geis.
Zunächst mal sind die Staaten derzeit wohl noch nicht bereit, sich durch völkerrechtliche Verträge in irgendeiner Form in diesem neuen Medium, das sich gerade erst rasant entwickelt, sozusagen rechtlich schon die Hände zu binden. Also ich sehe noch keine Initiativen von Staaten in irgendeiner Form, hier wirklich zu handfesten rechtlichen neuen Regelungen zu kommen.
Was oben dreht, das ist ein Laserscanner oder LiDAR. Der besteht aus 32 einzelnen Laserscannern, die dann 360 Grad rotieren und ungefähr mit 10 Hertz die Umgebung abtasten. Also 10 Mal pro Sekunde kriegt der Roboter ein neues Bild. Das ist also eine ganze Punktewolke von Entfernungsmessungen, die dieser generiert.
Philipp Krüsi, Doktorand an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich.
Das sind bis zu 700.000 Punkte pro Sekunde, die dieser Laser messen kann. Und damit können wir uns selber eine Karte aufbauen von der Umgebung. Der Sensor ist auch dazu da, um Hindernisse zu erkennen, die auf dem Weg auftreten, sodass der Roboter automatisch stoppen kann.
Der knapp 1x1 Meter lange Mini-Roboter sieht aus wie eine olivgrüne Waffenkiste auf Rädern und heißt ARTOR. Das Kürzel steht für Autonomous Rough Terrain Outdoor Robot und ist ein Versuchsträger für einen fahrenden Roboter, der selbstständig und ohne Satellitensteuerung durch unwegsames Gelände fahren kann. Die Eidgenössische Technische Hochschule Zürich arbeitet bei diesem Projekt mit der RUAG und dem Schweizer Rüstungsbeschaffer ArmaSwiss zusammen. Es ist der Prototyp eines Roboters, der sowohl zivil als auch militärisch, zum Beispiel für die Minenräumung, eingesetzt werden kann.
Also was wir jetzt demonstrieren, ist ein Szenario, das könnte man zum Beispiel für Patrouillenfahrten brauchen. Also das ganze System funktioniert so, dass man in einem ersten Schritt den Roboter manuell fernsteuert. Und während dieser Phase nimmt der Roboter sich eine Karte von der Umgebung auf, mit eben diesem Laserscanner, der oben drauf montiert ist. Und diese Karte wird abgespeichert und kann zu jedem beliebigen späteren Zeitpunkt dann wieder geladen werden.
Im aufgeklappten Laptop erkennt man den Fahrplan des Mini-Roboters, der einem farbigen Ultraschallbild ähnelt. Ein Gewirr aus Punkten und Linien, einem phosphorisierenden Strickmuster vergleichbar. ARTOR summt wie ein fahrender Ventilator. Beständig dreht sich der LiDAR-Scanner.
Das, was vielleicht am innovativsten ist vom ganzen System, ist, denke ich, dieses Mapping, also der Aufbau der Karte und die Lokalisierung da drin. Und das Spezielle daran ist, dass wir nicht eine riesige große Karte aufbauen, die sich immer erweitern würde, wenn wir jetzt über mehrere Kilometer fahren, sondern wir haben wie eine Kette von kleineren Karten. Und das macht das System sehr robust. Und wenn die Lokalisierung nicht perfekt funktioniert, weiß der Roboter immer noch, wo er ungefähr ist in dieser Kette von Karten. Es kann sein, dass wir gerade ausfahren über 10 Kilometer. Und der Roboter denkt aber, er hätte eine Spirale gefahren. Das wird aber überhaupt nichts ausmachen, weil er immer weiß, wo er in dieser Spirale eigentlich ist und deshalb trotzdem den Weg wieder zurückfindet auf dem richtigen Weg, den wir schon gefahren sind. Das ist die Karte, die eben, das ist nur eine Punktewolke, aber das ist das, woran sich der Roboter im Prinzip orientiert. Dann hier in grün ist der Pfad, den er jetzt dann so gleich fahren wird. Und in Farbe hier, das ist der aktuelle Scan vom Laserscanner, also was der Roboter im Moment gerade sieht.
Na du?
Ja, da hast du gesehen.
Am Ende der Straße wendet Arthur unter einer großen Autobrücke und kehrt zurück.
Wenn halt da irgendwas ist, einfach aus Sicherheitsgründen. Und wenn sie genug weit weg sind, dann kann er einen Weg planen um sie herum. Und wenn sie halt einen Meter vor das Fahrzeug springen, dann kann er nur noch stoppen. Dann reicht die Zeit nicht mehr.
Dass wir es in zukünftigen Kriegen mit Gefühl und gnadenlosen Roboterarmeen zu tun haben werden, die durch verwüstete Landschaften und Städte marschieren, ist eher unwahrscheinlich. Vorstellbar ist mir eine bionische Verstärkung klassischer Soldaten mit Spezialanzügen oder Exoskeletten, eine Art intelligente Außenhülle, die den Soldaten trägt, beschleunigt und robotisch unterstützt. Robotisierte Minenräumer, ferngesteuerte Aufklärer und rollende Granatwerfer könnte es als Kombipack geben. Armin Krishnan, Professor für Security Studies an der University of East Carolina.
Ja, es ist bekannt, dass das Forschungsinstitut des Pentagons, DARPA, schon seit vielen Jahren daran forscht, Supersoldaten zu bauen. Normale Soldaten technisch aufzurüsten, pharmakologisch aufzurüsten, damit sie einsatzfähiger sind. Wenn man das mit der Entwicklung in der Robotik verbindet, kann ich mir denken, dass man Menschen immer mehr anpassen muss, damit sie besser zusammen mit Maschinen funktionieren. Zum Beispiel die Gehirn-Computer-Schnittstelle, also dass man dem Soldaten einen Chip einbaut, der es dann dem Soldaten ermöglicht, Maschinen zu kontrollieren. Oder zum Beispiel ein Exoskelett besser zu kontrollieren. Oder ein Waffensystem aus großer Distanz fernzusteuern. Das hat Vorteile in Bezug auf Reaktionsgeschwindigkeit und es ermöglicht es, das Beste von den beiden Welten zu haben. Also die Intelligenz und kognitiven Fähigkeiten des Menschen kombiniert mit der Leistungsfähigkeit von Maschinen.
Die Verschmelzung von Mensch und Maschine, so wie sie Armin Krishnan für die zukünftige Militärtechnologie voraussieht, wird neue Fragen aufwerfen. Allen voran die Frage einer Militarisierung des zivilen Raumes, die durch neue, smarte, effiziente Systeme erleichtert und sogar letztlich befördert werden könnte. Aufstände wie jüngst in der Türkei oder in Ägypten könnten mit Hilfe von Killerrobotern in wenigen Stunden in einem automatisierten Blutbad enden.
Wir müssen uns mit der ethisch vorgelagerten Frage auseinandersetzen, ob wir es überhaupt für vorstellbar halten, so eine Entscheidung an Algorithmen oder Maschinen oder Roboter, wie immer Sie es nennen wollen, eben abzugeben. Das ist die viel fundamentalere Frage als die Frage, wo sich dann Roboterlobbyisten mit anderen streiten, ob jetzt die Programmierung möglich ist, dass zwischen zivil und militärisch unterschieden wird, wie es dem Völkerrecht entspreche. Das ist also mir viel zu vorschnell. Ich persönlich halte es für undenkbar, dass wir Entscheidungen über Leben und Tod an Algorithmen in irgendeiner Form übergeben. Ja, und deshalb bin ich also in der Tat auch Befürworter eines Verbots für autonome Waffensysteme.
Killer Robots und der automatisierte Krieg. Sie hörten ein Kontextfeature von Sven Arnert.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.